Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Menschen in der Zeit. Heute mit Eva Maria Faber, Lebenswelt und Theologie. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Im Spannungsfeld von Tradition und Moderne liegt der Wirkungskreis dieser katholischen Theologin, Hochschullehrerin und bis vor kurzem Rektorin an der Theologischen Hochschule Chur in der Schweiz. Sie geht Fragen nach Gott und der Welt auf den Grund. Vielen Fragen kann die Kirche heute nicht mehr aus dem Weg gehen, so Frau Professor Faber, die auch Konsultorin des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen im Vatikan ist. Frau Professor Faber, vielen Dank für Ihr Kommen in unser Studio im Vatikan. Wir möchten gerne heute von Ihnen erfahren, wie Sie Ihren Wirkungskreis im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne als hochrangige Theologin den Hörerinnen und Hörern von Radio Vatikan darstellen möchten.
Zunächst ist vielleicht wichtig, sich zu veranschaulichen, dass ein Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne erstmal etwas Positives ist. Wir denken bei Spannungen oft gleich an etwas Negatives. Spannungen können aber fruchtbar sein. Und ich denke, dass wir als Kirche wirklich diesen Reichtum haben, uns in dieser Spannung bewegen zu dürfen, von einer reichen Tradition herzukommen und gleichzeitig entschieden zu sein, das ist seit dem Zweiten Vatikanum sicher klar, entschieden zu sein, uns auf die Moderne einlassen zu wollen. Wir können also der Armut entgehen, nur der Tradition zugewandt zu sein oder nur der Moderne zugewandt zu sein, sondern es geht gerade darum, den Reichtum der Tradition für heute fruchtbar zu machen. Für mich als Theologin ist eigentlich immer wieder wichtig, mir klarzumachen oder auch dafür einzutreten, dass unsere Kirchengeschichte, also die Geschichte unserer Kirche, viel mehr Wandel kennt, als man sich das manchmal vorstellt, sodass wir eigentlich auf eine sehr bewegte Geschichte zurückblicken, dass wenn wir die gesamten Jahrhunderte anschauen, dass da viel mehr Möglichkeiten da sind, als wir sehen können, wenn wir nur die letzten 20 oder 50 Jahre anschauen. Ich glaube, dass wir da manchmal in der Aktualität kirchlicher Diskussionen viel zu kurz greifen und da wirklich mehr Fundamente und Kenntnis auch einbringen müssten. Auf der anderen Seite muss klar sein, dass die Moderne eine schöne Zeit auch ist. Es ist die Zeit, die uns gegeben ist, dass wir vor ihr nicht davonlaufen können und dass wir entsprechend in der Kirche nachdenklich sein müssen, beraten müssen, wie Kirche sein und Christsein heute möglich sind.
Ihr Wirkungskreis, sagten Sie eben, Frau Professor, liegt also tatsächlich im Spannungsfeld der Vergangenheit und der Moderne. Dazu gehört sicher auch das Thema Frauen. Papst Franziskus äußerte bereits in seinem ersten Pontifikatsjahr sein Bedauern über eine unangemessene Beteiligung der Frauen in der Kirche, so hat er sich selbst erläutert. Franziskus hat sich in seinem Lehrschreiben Amoris Laetitia für eine Zunahme der Rolle der Frau in der Kirche ausgesprochen. Ist Amoris Laetitia, Frau Professor, diesem Auftrag seitens der vorhergehenden außerordentlichen Weltbischofssynode 2015 nachgekommen? Und welche Punkte würden Sie als katholische Hochschulprofessorin besonders hervorheben?
Ja, ich würde gerne erst auf Amoris Laetitia eingehen. Ich finde es ein sehr beeindruckendes Schreiben. Ich habe es persönlich bedauert, dass ich dem Rat von Papst Franziskus, es nicht hastig zu lesen, am Anfang nicht nachgeben durfte, weil ich wusste, ich muss jetzt dazu Auskunft geben können. Habe inzwischen das meditativere Lesen nachgeholt. Es ist wirklich ein Schreiben, das sehr viel enthält. Für mich persönlich ist es bedauerlich, dass die Diskussion eigentlich sehr stark hängen geblieben ist an der Frage, wie jetzt mit wiederverheiratet Geschiedenen umgegangen werden soll. Ich glaube, dass das Schreiben in dieser Hinsicht klar genug ist, um jetzt da nicht so lange drüber zu diskutieren. Was mir wichtig scheint für die Theologie von Ehe und Familie ist eigentlich, dass Papst Franziskus sein Prinzip, das er in Evangelii Gaudium aufgestellt hat, die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee, hier eigentlich anwendet, ohne darauf Bezug zu nehmen. Also die Wirklichkeit von Menschen, die in Ehe und Familie leben, wird sehr detailliert angeschaut, wird sehr einfühlsam angeschaut. Und man kann vielleicht sagen, dass viele kirchliche Aussagen sonst sich zu sehr auf ein Ideal konzentrieren und zu wenig erkennen lassen, welche Personen und wie diese Personen dieses Ideal leben sollen, während das jetzt wirklich sehr detailliert zum Vorschein kommt. Also es wird gesehen, es sind zwei Personen, die ihre Geschichte haben, die eine lange Geschichte vor sich haben, wo man jeweils wieder neu schauen muss, wie das konkrete Zusammenleben, die Partnerschaft gelingen kann. Es sind begrenzte Menschen, denen man nicht zu viel aufladen darf. Ich finde, in dieser Hinsicht ist das Schreiben wirklich sehr, sehr weiterführend.
Und in welchem spezifischen Punkt hat der Papst, der ja auch Jesuit ist, im Geist der ignatianischen Spiritualität seine Vollmacht in Anspruch genommen und Entscheidungen getroffen?
Ja, das Ignatianische kommt eigentlich an vielen Stellen. Ich würde sagen, das Erste ist jetzt wirklich auch schön, wie man da auch eine gewisse Kontinuität sehen kann. Papst Johannes Paul II. Hat von Unterscheidung gesprochen. Und der jesuitische Papst, der von der Unterscheidung jetzt wirklich viel versteht, nimmt das Thema auf und führt es aber konsequenter weiter. Das haben wir in der Theologie eigentlich schon lange moniert, dass wenn man unterscheidet, dass daraus auch Konsequenzen folgen müssen. Und das ist bis jetzt eben untersagt gewesen. Und in dieser Hinsicht geht wirklich Amoris Laetitia klar darüber hinaus. Und es sind ja auch nicht nur zwei Fußnoten, sondern die ganze Wirklichkeit wird anders angeschaut. Das ist eine neue Würdigung von verschiedenartigen Partnerschaften da, wie das vorher nicht gewesen ist.
Welche sind denn die pastoralen, theologischen und moraltheologischen Gründe dafür, Frau Professor, denen nach einer Scheidung wieder verheirateten Gläubigen den Zugang zu den Sakramenten nicht kategorisch zu verweigern?
Ja, vielleicht muss man erstmal bei dem kategorisch bleiben. Ich denke, es ist ohnehin in der moraltheologischen Tradition der Kirche ein Novum gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass man für eine bestimmte Gruppe von Menschen kategorisch ausgeschlossen hat, absolut ausgeschlossen hat, als Prinzip aufgestellt hat, dass sie nicht an der Kommunion teilnehmen dürfen, was ja im Kirchenrecht so auch nicht steht. Und diese prinzipielle Verweigerung ist jetzt aufgehoben in dem Sinne, dass man wirklich schauen kann und die Situationen eben unterscheiden soll und dann auch die Zulassung zu den Sakramenten möglich ist.
In welchen Belangen der Kirche ist die Mitsprache, die Beteiligung der Frau besonders dringlich? Können Sie auf diesem Gebiet klare, abgesteckte Ziele formulieren?
Ja, ich würde gerne vielleicht die Dringlichkeit erstmal deutlich machen, indem man versucht, das ein bisschen zu veranschaulichen. Wenn wir ein bisschen Distanz nehmen und eigentlich die gesellschaftlichen und kulturellen Wirklichkeiten heute anschauen, dann sieht man, dass Frauen, und zwar kulturübergreifend, überall Verantwortung übernehmen können in der Politik. Das gilt für asiatische Länder, das gilt für afrikanische Länder. Und wenn man dann damit vergleicht, wie es in der Kirche aussieht, dann müsste man eigentlich sehr erschrecken, weil man dann wahrnehmen kann, dass Frauen vor allen Dingen auf den höheren Ebenen von Beratung und Entscheidung wirklich unterrepräsentiert sind oder überhaupt nicht repräsentiert sind. Und dann muss man sich mal einfühlen, wie das ist für Frauen, vor allen Dingen für jüngere Frauen heute, die das anders gewöhnt sind. Die nehmen dann einfach, ohne lange zu überlegen, Distanz. Und es braucht schon eine hohe Identifikation mit der Kirche, um dann trotzdem zu sagen, mir ist das so viel wert, dass ich dabei bleibe. Es ist heute vielleicht auch eine Generation, die nicht so kämpferisch ist, die dann einfach sagt, ja, wenn ich da nicht erwünscht bin mit meinen Begabungen, dann gehe ich woanders hin. Und in diesem Sinne scheint es mir sehr wichtig zu sein, dass eigentlich überall da, wo Kirche berät, wo Kirche in Entscheidungsprozesse eintritt, dass dort Frauen in einer angemessenen Weise, und das heißt eigentlich gleichberechtigt, repräsentiert sind.
Viele Frauen fühlen sich also in der Kirche etwas fremd. Sie haben vielleicht das Gefühl, nicht ganz ernst genommen zu werden, weil sie nach eigenen Worten zu wenig in verantwortlichen Gremien eingebunden und an Entscheidungsprozessen beteiligt sind. In Ihrem Fall, Frau Professor Faber, ist allerdings das Gegenteil der Fall. Wird die Kirche einen Weg dazu finden?
Ich hoffe es und ich glaube, es geht gar nicht anders. Und ich bin jetzt da so überzeugt von dem, dass diese Kirche vom Heiligen Geist getragen ist, dass ich glaube, sie wird ihren Weg finden. Mein Anliegen wäre, dass das schnell geschieht. Ich persönlich habe für mein Leben und in meinem Leben Entfaltungsmöglichkeiten in der Kirche gefunden. Das ist richtig. Aber wenn ich für dieses Thema eintrete, dann eigentlich auch nicht im Blick auf mich selbst, sondern eben im Blick auf viele Frauen, die ich kenne und von denen ich weiß und die dann einfach medial und auch wirklich in der Realität ein anderes Erscheinungsbild von Kirche vor sich sehen, wo dann eben in den entscheidenden Situationen doch einfach nur Männer zu sehen sind.
Der Vatikan gibt seit 2 Monaten jetzt ein eigenes Frauenmagazin heraus mit einem Umfang von etwa 40 Seiten. Inhaltliche Schwerpunkte liegen auf biblischen und spirituellen Themen, heißt es. Der Impuls kam noch vom Papst Benedikt XVI., wie so viele andere Sachen auch noch, der auch eine stärkere Medienpräsenz von Frauen gewünscht hatte. Übrigens ist auch das jüngste Papstgebetsanliegen von Franziskus von vielen Seiten als ein wichtiger Beitrag zur Überwindung von Frauenbenachteiligung weltweit sogar bezeichnet worden. Er sagte, Muttertag erfordert mehr als nur Blumen und Schokolade, so der Papst wörtlich.
Ja, Sie haben jetzt verschiedene Punkte angesprochen, wie Frauen inzwischen in unserer Kirche tatsächlich auch mehr gewürdigt werden. Das Anliegen von Papst Franziskus ist, glaube ich, auch sehr glaubwürdig herübergekommen. Was ein bisschen gefehlt hat, ist, dass man nicht nur die Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft beklagt, sondern dann eben auch innerhalb der Kirche das Problem wahrnimmt. Ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass man nicht Unternehmungen macht, wo dann auch noch Kirchen gewürdigt werden. Ich bin auch immer ein bisschen skeptisch, wenn es heißt, wir müssen eine Theologie der Frau entwickeln. Das mag interessant und wichtig sein, aber ich glaube, die Frauen möchten erstmal in dem, was Kirche allgemein ist, angemessen repräsentiert sein. Also nicht einen Sonderbereich, auch nicht eine Sonderbeilage, die jetzt dann für Frauen ist, sondern es muss möglich sein, dass da, wo Kirche lebt, Frauen wie Männer beteiligt sind, sich äußern können, berücksichtigt werden und so weiter.
Am 2. Juli, dem Fest Maria Heimsuchung, Frau Professor Faber, fand in Rom ein Frauenpilgertag statt, der im schweizerischen St. Gallen begann und auf dem Petersplatz endete. Diese Pilgergruppe legte diese 1000 Kilometer lange Strecke zu Fuß zurück und endete in Rom auf dem Petersplatz. Welche waren für Sie die beeindruckendsten Etappen auf dieser Pilgerreise, Frau Professor Faber?
Ja, ich bin durch Vorlesungen und Prüfungen gebunden gewesen, so dass ich natürlich nicht mitpilgern konnte, sondern einfach das aus der Ferne verfolgt habe. Ich bin dann beschämenderweise eigentlich mit dem Flugzeug angereist. Ich habe im Hintergrund ein bisschen die Mail-Korrespondenz geführt und für mich war einfach wirklich sehr beeindruckend, wie viele Menschen ihre Unterstützung kundgetan haben, wie es ihnen ein Bedürfnis gewesen ist, Mut zuzusprechen, Dank auszusprechen für diese Pilgerinnen und Pilger, die da auf dem Weg gewesen sind. Es ist für uns alle von diesem Kernteam, die das vorbereitet haben, auch sehr berührend gewesen, wie viele Menschen sich mit auf den Weg gemacht haben. Also es sind über 1000 Menschen ein oder mehrere Etappen mitgegangen. Das Ganze ist ein sehr geistlicher Prozess gewesen. Ich bin auf einer Etappe auch mitgegangen. Man hat jeden Tag eine Stunde im Schweigen verbracht beim Gehen und das verbindet dann ungemein. Das ist eine Erfahrung, die man auch sonst bei Exerzitien und so macht, dass gerade im Schweigen eine Verbundenheit wächst. Also für mich ist das wirklich überwältigend, was hier wachsen konnte und gleichzeitig eben wie Menschen sehr notvoll artikuliert haben, wie schwer ihnen das auf dem Herzen liegt, dass Frauen zu wenig beteiligt sind. Es gab ein Mail, wo eine Frau sagte, ihre Mutter, die jetzt weiß ich nicht mehr 80-jährig war, sei auch einen Tag mitgegangen und sei seitdem sehr stolz und selbstbewusst wieder zurückgekommen, also wo auch eine Hoffnung wächst, dass jetzt für Frauen vielleicht doch etwas passieren könnte, dass wir da anders auftreten und dass unsere Anliegen hoffentlich auch anders wahrgenommen werden.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Eva Maria Faber, Lebenswelt und Theologie. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.